Die Kabine. Um Klamotten soll's heute gehen. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Catch You If Me Can, mit Leonardo DiCaprio, Anfang der 2000er. Da geht es darum, dass ein kleiner Betrüger, Leonardo DiCaprio, sich vor allem durch seine Kleidung, er klaut Pilotenuniformen, ein Leben als Pilot ergaunert. Er fliegt zwar nicht selber, aber er darf dann die ganzen Airlines benutzen und lebt da sein Leben aus, einfach dadurch, dass er so angezogen ist und sich gibt. Kleider machen Leute, ist ein bekanntes Sprichwort. Und von Klamotten redet auch Paulus in seinem Brief an die Epheser. Darum soll es heute gehen. Paulus fängt an mit der Schmutzwäsche. Ihr dürft nicht mehr wie die Menschen leben, die Gott nicht kennen und deshalb von ihrem verkehrten Denken in die Irre geführt werden. Ihr Verstand ist verdunkelt und sie haben keinen Zugang mehr zum wahren Leben, zu Gott. Das kommt von ihrer Unwissenheit und ihrem verhärteten Herzen. Aus ihrer inneren Leere heraus überlassen sie sich dem Laster. Sie treiben jede Art von Unreinheit und sind von unersättlicher Habgier. Ihr wisst, dass sich ein solches Leben nicht mehr mit dem verträgt, was ihr über Christus gelernt habt. Vorher, nachher, das kann man hier sehr schön sehen. Und Paulus beschreibt hier den natürlichen Zustand der Menschen, könnte man sagen. Der Verstand ist verdunkelt, sie haben keinen Zugang zu Gott und sie haben eine innere Leere. Vielleicht ist das die größte Gefahr des Menschen, diese innere Leere. Und ich glaube, dass jeder Mensch diese Leere grundsätzlich hat. Und viele versuchen sie mit verschiedensten Sachen zu füllen. Paulus nennt hier Negativbeispiele, Laster. Was ist denn ein Laster? Klassischerweise in unseren Kreisen rauchen. Vielleicht Alkohol trinken, zumindest zu viel. Jede Art von Unreinheit. Und ich finde das interessant. Viele übersetzen hier mit Unzucht, aber im Griechischen steht hier wirklich Unreinheit. Akatharsis. Was heißt denn Unreinheit? Ich finde es spannend, da mal zu gucken. Was ist denn rein? Ich meine, nach den jüdischen Gesetzen war völlig klar, was rein ist und was unrein ist. Und Paulus war ja jüdischer Theologe. Aber ich glaube, ihm ging es da nicht um das Essen und die Befolgung der jüdischen Gebote, zumal die Epheser ja vornehmlich eine heidenchristliche Gemeinde waren. Ich würde mal sagen, alles, was schädlich ist, was nicht dem Guten dient. Ich glaube, das wäre eine brauchbare Übersetzung. Verhalten, was eher schadet als nützt. So könnte man das vielleicht modern übersetzen. Und interessanterweise führt er auch aus die unersättliche Habgier. Heute nennen wir das Kapitalismus oder Gewinnmaximierung. Auch das ist damals wie heute durchaus für viele Menschen Sinn des Lebens. Haben, sein, schaffe, schaffe, Häusle baue, ist ein schwäbisches Sprichwort. All das, um die innere Leere zu füllen. Hast du dir schon mal überlegt, was dein Sinn des Lebens ist? Und zu welchem Schluss bist du gekommen? Was macht dein Leben voll und reich? Aber das ist die Schmutzwäsche. Das ist das, von dem Paulus sagt, so sollt ihr nicht mehr leben. In die Irre geführt, keinen Zugang zu Gott, unwissend. Er malt da ein Gegenbild. Und er empfiehlt dann, diese alten, dreckigen Klamotten auszuziehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das durchaus erfrischend, wenn man gearbeitet hat und verschwitzt ist und dreckig und man zieht es aus und nimmt eine Dusche, zieht sich neu an, dann ist man wie neugeboren. Und ich glaube, diese Erfahrung hat Paulus auch gemacht, zumindest kann man darauf schließen, wenn man diese Verse liest. Leg das Alte ab, das Zerstörerische, das, was euch runterzieht, das, was leer und hohl ist, was letztendlich nicht erfüllt und nicht hält. Aber was dann? Die Sonntagskleidung? Paulus schreibt, legt also eure frühere Lebensweise ab. Ja, legt den ganzen alten Menschen ab, der seinen Begierden folgt. Die betrügen und führen ihn ins Verderben. Lasst euch in eurem Denken erneuern, durch den Geist, der euch geschenkt ist. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat und der gerecht und heilig lebt aus der Wahrheit Gottes, an der nichts Trügerisches ist. Wenn das so einfach wäre, kannst du deinen alten Menschen ausziehen? Schmutzige Klamotten kann man leicht ausziehen. Und für mich stellt sich da die größere Frage, ist Christsein Verkleidung? Deswegen das Fragezeichen hinter der Sonntagskleidung. Wenn ich einen Anzug anziehe mit Krawatte und richtig schön, ist das für mich immer ein Stück weit Verkleidung. Natürlich dem Anlass angemessen, aber das bin nicht so ich, wie ich normalerweise bin. Also empfiehlt uns Paulus, uns als Christen zu verkleiden, damit wir im Sonntag schön glänzen? Ich meine, wir haben das hier nicht, wir sind alle normal angezogen, aber früher gab es den Sonntagsstaat. Und es gibt auch heute noch Gemeinden, da gehen alle Männer in dunkler Hose, hellen Hemd und die Frauen mit Rock und Kopftuch in die Kirche. Gibt's noch. Aber das meint Paulus natürlich nicht. Ich glaube, die äußere Kleidung hat er eher vernachlässigt. Und vor allem ist ihm wichtig, das ist nicht eine Verkleidung. Also keine Sonntagschristen. Ja, lass es sonntags schön glänzen, zeig, wie fromm du bist. Und den Rest kannst du wieder deine Arbeitsklamotten anziehen und leben, wie du eigentlich bist. Nein, das genau meint Paulus nicht. Er schreibt ja, lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Heiligen Geist. Also es ist eine innere Veränderung. Ja, es ist nicht nur eine Verkleidung. Es geht um die Veränderung im Inneren durch den Heiligen Geist. Was heißt das jetzt? Wir kommen später im Einzelnen dazu. Also das ist der erste Punkt. Die neue Kleidung ist nichts Äußerliches, sondern eine innere Veränderung. Aber was sind denn dann konkret diese neuen Kleidungsstücke? Es geht hier um das Verhalten. Das Verhalten als Ausdruck meines inneren Wesens, meines Denkens. Keine Verkleidung. Wir sollen unser altes Verhalten ablegen. Überdenk mal dein Verhalten. Wie denkst du über andere Menschen? Wie redest du über andere Menschen? Wie verhältst du dich gegenüber anderen Menschen? Und auch übrigens gegenüber dir selber. Wie denkst du über dich? Wie redest du mit dir? Ich schimpfe mich und beleidige mich manchmal schon ziemlich, wenn ich Mist mache. Und ja, wie gehst du mit dir und anderen um? Welche Gewohnheiten tun dir gut? Welche Gewohnheiten tun anderen Menschen in deinem Umfeld gut? Ist es okay, wie du mit ihnen redest? Wie du über sie denkst? Denn da fängt es ja an. Erkennst du vielleicht Muster, die nicht im Sinne des Heiligen Geistes sind? Gott ist ja die Liebe. Und der Heilige Geist möchte ja die Liebe, die Gott allen Menschen schenkt, in dir Wirklichkeit werden lassen und dich befähigen, die an andere weiterzugeben. Kannst du dich von negativen Einflüssen und alten Verhaltensmustern befreien? Erkennst du sie überhaupt? Ich glaube, das ist der erste Schritt. Das hat was mit diesem Erneuern zu tun. Dass wir erkennen, was an meinem Denken, Reden und Handeln ist schädlich oder ist nützlich. Öffne dich der Veränderung, die Gott schenkt. Du darfst neu denken und dann auch dich neu verhalten. Wie Paulus hier schreibt, in Wahrheit, an der nichts trügerisch ist. Gerechtigkeit. Es geht nicht um eine Verkleidung, wie bei Catch Me If You Can. Du sollst nicht fromm tun oder gut aussehen. Echter Wechsel ist erkennbar am Verhalten. Und jetzt kommt eine schwierige Frage. Erkennen Menschen von außen an unserem Verhalten, nicht an unserem Reden, sondern an unserem Verhalten, dass wir ein Leben mit Jesus führen? Die Frage stelle ich mir genauso wie dir. Sind wir so angezogen im übertragenen Sinn? Verhalten wir uns so, dass das erkennbar ist? Dass Gottes Liebe durch uns an andere Menschen weitergegeben wird? Denken wir über andere Menschen, vielleicht gerade über die, die uns unsympathisch sind, die uns nerven? Hey, dieser Mensch ist ein geliebtes Kind Gottes. Jesus ist für diese Person gestorben. Bei Menschen, die wir mögen, fällt uns das leicht. Aber Gott hat auch andere geschaffen. Und er hat diese Menschen genauso lieb. Wie denke ich über die? Oh, nicht schon wieder der. Wann geht er endlich wieder? Ja, da fängt's an. Wie reden wir mit diesen Menschen? Und noch schlimmer, wie reden wir über diese Menschen mit Dritten? Und ich glaube, da sind wir schnell dabei, Dampf abzulassen, zu lästern. Das ist Dreckwäsche. Erkennen die Menschen von außen an unserem Verhalten, dass wir mit Jesus lieben? Wir sollen nicht warten, bis wir uns wie neue Menschen fühlen. Wir sollen den Heiligen Geist wirken lassen, ihn bitten. Und natürlich dann auch über unser Handeln und Denken nachdenken. Würde das Jesus gut finden? Freut sich der Heilige Geist, wenn ich das denke, wenn ich das sage? Und wenn wir erkennen, der Gedanke war jetzt nicht im Sinne Jesus, dann dürfen wir den Jesus abgeben und sagen, hey Jesus, du weißt, dass mich dieser Mensch nervt. Bitte schenk mir deine Liebe, dass ich ihn wenigstens neutral wertschätzen kann. Dass wir allen Menschen um den Hals fallen und alle total super finden, ist utopisch. Das ist Quatsch, ist klar. Aber ich glaube, dieses neue Denken, das zeigt sich daran, wie wir über die Menschen denken, mit denen uns das Leben schwerfällt, die uns unsympathisch sind. Jesus ist auch für Judas gestorben. Jesus ist auch für die gestorben, die ihn gekreuzigt haben. Ja, er hat am Kreuz noch gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist natürlich ein krasses Vorbild. Ich bin nicht Jesus und du auch nicht, wahrscheinlich. Aber wir sollen diesem Vorbild nacheifern. Die Frage wäre, wie kannst du Jesus in deinem Leben anziehen und seine Liebe im Alltag spüren? Es geht hier nicht nur ums Geben, ja? Also es ist keine Anweisung, verhalte dich so, mach das so. Nein, Paulus spricht davon, wir sollen den Heiligen Geist wirken lassen. Da müssen wir uns erstmal dem öffnen. Es geht nicht zuerst darum, mach das, sondern lass ihn wirken. Der Heilige Geist, der zeigt dir nämlich erstmal, wo du falsch über dich denkst, wo du zu gering über dich denkst oder zu groß. Er setzt dich ins rechte Licht und er macht dir klar, du bist Gottes geliebtes Kind, du bist unendlich wertvoll, auch wenn du das gar nicht von dir denkst. Oder wenn du denkst, ach, bin ich toll. Trotzdem hat Gott dich lieb. Und dann kann dir der Heilige Geist auch zeigen, hey, guck mal, wie du über diesen Menschen denkst, der dich so nervt. Ist nicht okay. Den habe ich genauso lieb wie du. Und weißt du was, du nervst mich auch manchmal. Und ich glaube, wenn wir das wirklich da Gott, den Heiligen Geist, wirken lassen, dann kommt da eine Veränderung, die innen anfängt und die dann auch wie neue Kleidung nach außen sichtbar ist. Es gibt eine schöne Geschichte von zwei, die sich im Jugendkreis, also nicht hier, in einer ganz anderen Gemeinde vor Urzeiten, nicht besonders ausstehen konnten. Also die mochten sich so richtig nicht. Und irgendwie haben die in einer Stunde mal über das Liebet eure Feinde und da hieß es, ja, ihr könnt doch für die Leute, die ihr nicht mögt, mal beten. Und brav wie die waren, haben die das gemacht und irgendwann sind die mal draufgekommen. Weißt du eigentlich, dass ich für dich bete? Und die, ach was, echt, ich bete ja auch für dich. Und die sind keine besten Freunde geworden, aber die haben dann gemerkt, wow, okay, selbst mit Menschen, wo es uns schwerfällt, und die gibt's, die müssen sich gar nicht verstellen, die gibt's einfach. Da kann man in Jesus eine Ebene finden, wo man einfach miteinander leben kann. Die neuen Kleidung. Also, wie kannst du heute Christus in deinem Leben anziehen und seine Liebe im Alltag spüren? Das dritte, Holy Couture. Also, wer sich in der Modewelt ein bisschen auskennt, Haute Couture ist ja die Maßanfertigung, ja, also die ganz tolle Kleidung, mit der ich so gar nichts anfangen kann. Aber da gibt es ja Leute, die sind ganz verrückt danach. Da gibt es Modewochen und Modeschauen und so ein Zeug. Aber ich habe das mal Holy Couture genannt, also heilige Kleidung. Was bedeutet das im Einzelnen? Legt das Lügen ab und sagt zueinander die Wahrheit. Denn wir sind alle Glieder am Leib von Christus. Ich gehe mal davon aus, dass wir als gute Christen nicht absichtlich andere fett anlügen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich hasse Verkäufer, die lügen. Gibt es immer wieder. Beim Auto zum Beispiel, wenn die sagen, ja, das ist das, das, und du liest in der Betriebsanleitung, ja, ist nicht drin. Hallo? Oh, da habe ich mich wohl geirrt. Ich dachte, das wäre drin. Solche Sachen, die kennst du vielleicht auch. Leute, die dir das Blaue vom Himmel erzählen, dass du irgendwas toll findest und es dann kaufst. Wie lügen wir? Wie gehen wir mit anderen um? Fängt das da schon an, wenn wir jemanden richtig kacke finden und freundlich tun? Ich glaube, da fängt es an, wenn das nicht der ehrliche Versuch ist. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, dass wir auch bei den Menschen, wo es uns schwerfällt, uns bemühen sollen, freundlich zu sein. Die Frage ist, ist das dann nur Verkleidung? Und sobald der raus ist, gehen die Mundwinkel nach unten und ich denke, Gott sei Dank, so ein blöder Hund. Oder ist es wirklich, dass ich kann ja durchschnaufen. Ja? Das ist das andere Sagen, puh, danke Jesus, diese halbe Stunde habe ich jetzt mit ihm ganz gut durchgebracht. Wo fängt Lüge an? Das zweite, versündigt euch nicht, wenn ihr in Zorn geratet. Versöhnt euch wieder und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Es gibt ja Menschen, die sind eher geduldig und eher ruhig und es gibt so menschliche Vulkane. Und ich glaube, denen fällt es besonders schwer. Wenn man richtig geladen ist und richtig explodiert, da fallen dann schon mal Worte, die nicht im Sinne Jesus sind, sage ich mal. Und dafür möchte Paulus warnen. Wenn ihr in Zorn geratet, dann versündigt euch nicht. Habt euch so weit im Griff, dass ihr auch, wenn ihr richtig sauer auf jemand seid oder richtig in einem Konflikt seid, dass ihr da auch noch vor Gott bestehen könnt. Und ich finde das eine sehr gute, aber schwierige Empfehlung. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Versöhnt euch noch am gleichen Tag. Ich weiß, das geht nicht immer, aber als, wie sagt man, als Vorbild, als Impuls finde ich das total gut. Und ich glaube, es ist da immer wieder hilfreich, den ersten Schritt zu machen beim Thema Versöhnung. Das ist nicht leicht, vor allem wenn man weiß, dass man im Recht ist oder zumindest das Gefühl hat, im Recht zu sein. Ich meine, manchmal hilft ein Blick in Google, um zu beweisen, dass man Recht hat. Das mache ich immer besonders. Aber wenn du einen Streit hast, dann geh hin und sag, auch wenn ich, dann entschuldige dich wenigstens für dein Verhalten, wenn du weißt, du hast in der Sache Recht. Ja? Mein Ton war nicht okay. Vielleicht auch das, was ich gesagt habe, wie ich es gesagt habe, war nicht okay. Also, sieh Versöhnung leben. Gebt dem Versucher keine Chance. Das finde ich auch ein interessantes Bild. An anderer Stelle schreibt der Paulus, dass der Teufel um uns schleicht wie ein brüllender Löwe und uns zu verschlingen versucht. Gebt dem Versucher keine Chance. Achtet darauf, dass euch keine Hassgefühle beherrschen. Keine schlechten Gedanken über andere, weil vereinfacht gesagt kann man sagen, Gott möchte das Gute, Gott möchte aufbauen, Gott möchte heilen, Gott möchte ordnen. Und der Teufel, sein Gegenspieler, Teufel kommt ja von griechisch Diabolos, der Durcheinanderwerfer, ja? Der möchte Unordnung stiften, der möchte Leid schaffen, ja? Der möchte zerstören. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Maß. Ist das, was ich denke, sage und wie ich mich verhalte, ist das aufbauend oder ist das zerstörend? Und wenn es zerstörend ist, dann sollen wir dem Teufel keine Chance geben. Wer vom Diebstahl gelebt hat, der soll aufhören. Er soll seinen Lebensunterhalt durch eigene Arbeit verdienen und zusehen, dass er auch noch was für Arme übrig hat. Es geht zumindest bei uns ja gar nicht darum, den Diebstahl zu unterlassen. Ich gehe mal davon aus, dass keiner hier absichtlich klaut. Es geht darum, absichtlich aktiv Gutes zu tun. Arbeit wird hier nicht nur als Mittel zum Lebensunterhalt verstanden, sondern auch die Möglichkeit, mit dem verdienten Geld Gutes zu tun, anderen zu helfen. Gemeinschaft und Solidarität. Christlicher Glaube zeigt sich immer auch praktisch, dass ich nicht alles für mich behalte, sondern dass ich schaue, wem kann ich helfen, wie kann ich helfen. Das haben die ersten Christen ganz praktisch gemacht. Gut, die haben alles verkauft und den Armen gegeben und gerecht untereinander aufgeteilt. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr hoher Maßstab. Aber ich glaube, realistisch im Alltag ist es, dass ich überlege, wem kann ich helfen? Was kann ich finanzieren? Wo kann ich spenden? Wie kann ich in meinem Alltag durch kleine Taten mehr Gemeinschaftssinn, Solidarität und Nächstenliebe leben? Das ist die Frage. Und dann geht's weiter. Lasst ja kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Seht lieber zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft und denen wohltut, die es hören. Böse Worte sind schnell gesagt. Und den anderen mal so richtig in die Pfanne hauen, kann auch erstmal wohltuend sein. Aber das möchte der Heilige Geist nicht. Wie gesagt, Gott möchte aufbauen, der Teufel möchte zerstören. Und mit Worten kann man viel zerstören. Aber auch viel aufbauen. Und ich finde das einen guten Alltagstipp. Überlege, wem kannst du mal ein gutes Wort sagen? Wen kannst du auch für Kleines mal loben? Und wo kannst du, wenn dir wirklich was auffällt, das auch in einer Art sagen, die den anderen nicht total niedermacht, sondern ihn freundlich und konstruktiv auf seinen Fehler hinweist? Und dann heißt da, beleidigt nicht durch euer Verhalten den Heiligen Geist. Er ist wie ein Siegel, das Gott euch aufgedrückt hat und er verbirgt euch die endgültige Erlösung. Statt beleidigt heißt es eigentlich auch betrübt. Und das Bild gefällt mir dann wieder ganz gut. Wenn wir uns vorstellen, der Heilige Geist ist die Kraft Gottes, die in uns wirkt, die unser Leben so gestalten möchte, dass es Gott gefällt. Und wir machen, was wir wollen. Ich stelle mir das schon vor, dass dann der Heilige Geist betrübt ist und sagt, Mensch, ich habe mir so viel Mühe gegeben, ich habe dir so versucht zu zeigen, wie sehr Gott dich und den Menschen, der dich nervt, lieb hat. Ich habe dir so viele Impulse gegeben, wie du dich verhalten kannst, dass es aufbauend ist. Und du hast ihn wieder in die Pfanne gehauen. Oder zumindest sehr, sehr schlecht über ihn gedacht. Also, betrübt oder beleidigt nicht den Heiligen Geist. Und dann kommt noch ein ganz guter Tipp, finde ich. Weg mit aller Art von Verbitterung, mit Aufbrausen, Zorn und jeder Art von Beleidigung. Schreit einander nicht an. Legt feindselige Gesinnung ab. Das knüpft an, was wir vorhin schon gehört haben. Wie gehe ich in Konflikten um? Wie gehe ich mit Menschen um, die mir unsympathisch sind? Seid freundlich und hilfsbereit. Vergebt euch gegenseitig, was ihr einander angetan habt. So wie Gott euch durch Christus Jesus vergeben hat, was ihr ihm angetan habt. Wir beten im Vater unser ja auch immer, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Wem kannst du vergeben? Wo ist es bei dir dran, eine Beziehung zu klären und wiederherzustellen, zu verbessern? Konflikte auszuräumen. Die Frage wäre, achtest du auf deine geistliche Kleidung? Wie gehst du damit um? Und dann haben wir noch etwas, was ein kleines bisschen über den Text rausgeht, aber trotzdem unbedingt damit zusammenhängt. Paulus hat ja an die Epheser geschrieben, an Menschen, die diesen Vorher-Nachher-Effekt total deutlich erlebt haben. Das schreibt er ja auch. Die vorher sichtbar, spürbar ein Leben ohne Gott geführt haben, in Saus und Braus, zerstörerisch für sich selber, für andere, und die jetzt Jesus kennengelernt haben und so leben sollen, dass es aufbaut, sich selber und andere. Aber wie ist es bei uns? Ich glaube, die wenigsten haben wirklich so eine Vorher-Nachher-Bekehrung, so ein Erlebnis, ja? Dass vorher das Leben total anders war, als ab dem Zeitpunkt, wo wir Jesus kennengelernt haben. Ich hoffe, jeder hat den Zeitpunkt, wo er gesagt hat, Jesus, ich möchte, dass du ab jetzt die Hauptrolle in meinem Leben spielst, dass mein Leben dir gehört. Die Frage ist, wie viel hat sich da bei dir geändert? Also ich kann nur sagen, bei mir war das kein so ein Schwarz-Weiß-Wechsel wie bei den Ephesern, wie es Paulus beschreibt. Und ich glaube, da steckt auch ein bisschen die Gefahr für uns drin. Da ist jetzt die Frage, was machen wir mit dem Text? Was machst du mit dem Text? Weil ich denke, du bist ja gut christlich hier aufgewachsen. Also dieses Vorher-Nachher, diese Lehre, diese Ausschweifungen, das haben wir gar nicht so. Ich glaube, die Gefahr ist aber, dass wir dann denken, oh ja, wir sind doch schon ganz okay. Und dass wir denken, naja, wir haben ja die weiße Weste, angeboren, ja, als Christen, aus dem christlichen Elternhaus. Und dass wir dann überhaupt nicht mehr bemerken, dass der Text auch uns meint. Dass wir denken, ja, wir haben ja die geistliche weiße Weste der Wiedergeburt an, aber ich glaube, dass ganz oft da Flecken drauf sind, die wir gar nicht sehen. Dass viel von diesem zerstörerischen Verhalten, von dem ich erzählt habe, von dem Paulus schreibt, negatives Denken über dich oder andere, negatives Reden über dich oder andere und natürlich auch negative Handlungen, zerstörerisches Tun, ich glaube, dass sich das auch bei uns einschleichen kann. Und die Gefahr ist, dass wir das gar nicht mehr merken, weil wir denken, ja, ich bin ja schon frisch angezogen, ne? Ich habe mich ja schon umgezogen. Ich würde gerne alles richtig machen und mit einer weißen Weste durchs Leben gehen, aber wie auch selbst Paulus schreibt, es gelingt nicht, es kommen Flecken drauf. Dreckspritzer. Und Gott ist es dann, der die Flecken nicht nur mal so mit dem Taschentuch wegmacht, sondern der uns dann wieder neu einkleidet. Das ist auch ein Bild, das in der Bibel oft vorkommt. Wenn wir zu Gott kommen, dann kleidet er uns neu ein. Und ich glaube, für uns ist es wichtig zu verstehen, dass das kein einmaliger Prozess ist, sondern ein wiederkehrender. Dass ich nicht denke, oh ja, ich bin doch schick angezogen, ich brauche da gar nicht mehr in den Spiegel gucken. Sondern dass wir in die Bibel, in unseren Spiegel gucken und dann merken, oh, da ist ein Fleck und das Hemd müffelt und das sollte ich mal umziehen. Und dass wir dann zu Gott kommen, ja, das Fachwort davor heißt Buße, dass wir umkehren, dass wir sagen, Jesus, guck mal, ich habe schon wieder einen vollen Wäschekorb. Kannst du den bitte nehmen? Kannst du mir bitte, der Jockel hat es vorhin erzählt, kannst du mir bitte aus der Kleiderkammer neue Kleider geben? Ja, vielleicht kein Tarnzeug, sondern weiße Sachen, geistlich gesprochen. Wir sollen uns ja nicht verstecken. Aber ich glaube, das ist das, was, wo wir da sind, dass wir das lesen, nicht als, ah ja, das war damals bei den Ephesern, sondern dass wir wirklich gucken, wo ist unser Denken, Handeln und Tun zerstörerisch und das Jesus geben und sagen, hier, nimm bitte diese Schmutzwäsche und uns dann positives, göttliches, liebevolles Denken, Handeln und Reden schenken lassen. Wie gehst du damit drum, wenn an deine weiße Weste Flecken kommen? Also, Geschichten aus der Umkleidekabine. Zieh den alten Menschen aus und zieh den neuen Menschen an. Wenn du magst, kannst du Folgendes mitnehmen. Erstens, wie zeigt sich die innere Erneuerung durch Jesus Christus in deinem täglichen Leben? Und welchen Raum gibst du ihm für die tiefe Veränderung deines Wesens? Das Zweite, wie kannst du heute Christus in deinem Leben anziehen und seine Liebe in deinem Alltag spüren? Das Dritte, wie offen bin ich dafür, mein Herz immer wieder von negativen Einflüssen zu reinigen, um Raum für das Göttliche in meinem Leben zu schaffen? Und viertens, achtest du auf deine geistliche Kleidung? Wie gehst du damit um, wenn Flecken draufkommen? Amen. Lass uns beten. Jesus, danke, dass wir uns vor dir nicht verstellen müssen, dass wir uns nicht verkleiden müssen als irgendwelche frommen Superhelden, damit wir vor dir bestehen oder einen schönen Anschein haben. Jesus, du kennst unser Herz und wir bitten dich, erneuere uns immer wieder durch den Heiligen Geist nach deinem Willen, dass wir deine Liebe aufnehmen, dass wir uns volllaufen lassen davon, dass wir begreifen, dass die Liebe, deine Liebe, nicht von unseren Leistungen abhängt. Und wir bitten dich, veränder unser Denken über uns selber und über andere Menschen, dass wir deine Liebe ausstrahlen und weitergeben. Nimm von uns alles Zerstörerische und schenke uns das Aufbauende.